Die Haltung der meisten klassischen Männerverbindungen gegenüber Frauen könnte man in etwa wie folgt beschreiben, wollte man das poetisch tun. Frauen sind wie das Meer, wunderschön, manchmal aufregend und wild, manchmal beruhigend und sanft. Sie fordern uns heraus, sie zu ergründen, sie zu bereisen und sie zu erobern. Nur, wie auch das Meer, wollen wir sie auf Dauer nicht im Haus haben. Schreibt der Sängerschafter und Autor Carsten Hohage im Jahre 2012 in seinem Buch Männer-WG mit Trinkzwang. Die Verbindungsstudenten und Studentinnen unter uns kennen das wahrscheinlich, den anderen empfehle ich es sehr. Es ist ein sehr amüsantes Buch, über das man viel lachen muss. Manchmal bleibt einem das Lachen im Halse stecken, aber es ist sowas wie, wer den Walter Blum kennt, diesen Studentenroman aus dem letzten Jahrhundert, das ist so etwas wie der krasse Fuchs des 21. Jahrhunderts. Was ist das? Eine Verbindung, beziehungsweise was ist das sogenannte deutsche Verbindungswesen oder deutsche Kooperationswesen? Das, was ich jetzt als Vorspann mache, ist für diejenigen, die selber Mitglied einer Verbindung sind, ziemlich unspannend, aber der Vortrag richtet sich ja auch oder vielleicht in erster Linie an diejenigen, die nicht in einer Verbindung sind und die vielleicht mit diesen Begrifflichkeiten oder mit dem, was ist da eigentlich gemeint, nichts anfangen können. Und deshalb ein ganz kurzer Vorspann. Das deutsche Kooperationswesen, ich bitte, sich das Wörtchen Deutsch an dieser Stelle in Anführungszeichen zu denken, umfasst etwa 900 einzelne Verbindungen mit mehr als 150.000 Mitgliedern an fast allen deutschen und österreichischen Hochschul- und Universitätsstandorten. Außerdem umfassen diese Zahlen Verbindungen in Ungarn, in Estland, in Polen, Italien und in der Schweiz. Nicht etwa, weil ich eine so große Definition von Deutschland oder von Deutsch hätte, sondern weil eine ganze Reihe der etwa 30 kooperationsstudentischen Dachverbände mit Rechtssitz in Deutschland diese Verbindungen als deutsch begreift. Das betrifft natürlich nicht alle Dachverbände, aber es geht nur darum, man kann letztendlich quasi diese Zahlen, insbesondere die Mitgliederzahlen, nicht danach differenzieren, um welche Staaten, Staatsangehörige es sich handelt. Aber der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Bundesrepublik und in Österreich. Diese Studentenverbindungen, diese Dachverbände haben Gemeinsamkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede. Fangen wir einfach mal mit den Gemeinsamkeiten an. Das ist zum einen der ausdrückliche Geschichts- und Traditionsbezug, dann das Lebensbundprinzip. Das Lebensbundprinzip, das bedeutet, wie der Name schon sagt, wer Mitglied wird, verspricht es ein Leben lang zu bleiben, dann je nach Dachverband oder je nach Verbindungstypus mehr oder minder ausgeprägte elitäre Vorstellungen. Häufig ist das verknüpft mit entsprechenden Protektionsmechanismen. Schließlich gehören der sogenannte Comment und das Konventsprinzip dazu. Der Comment, das ist vermutlich auch etwas, was sich für Außenstehende nicht sofort erschließt. Hier sieht man einige unterschiedliche Comments aus verschiedenen Jahrhunderten. Das ist etwas, was ein Buch, ein Werk, das seit etwa 1770 die Bedeutung einer Standesordnung und eines Gesetzbuches für das gesamte studentische Leben hatte, ab dem Ende des 18. Jahrhunderts nur noch für das verbindungsstudentische Leben. Der Comment, der in der Regel ja wie so eine Art Gesetzbuch aufgebaut ist, mit unterschiedlichen Paragraphen, der regelte und regelt zum Teil bis heute den Umgang der Kooperationsstudenten untereinander. Dazu gehörten die Modalitäten der Duelle, heute der Mensuren, aber auch die Modalitäten der Kommerse, die Trinksitten und anderes Brauchtum, das Verhalten gegenüber Frauen sowie die Frage, wie Konflikte gelöst werden. Letztendlich, Das ist ein Ergebnis meiner Untersuchungen über verschiedene Comments oder über den Comment im Verlauf der Geschichte. Ist die Spezifik eines Comments, dass dort eine Lebensform fixiert wird, die ein ganz streng genormtes, abweichendes Verhalten fixiert. Das heißt, auf der einen Seite werden diejenigen, die sich diesem Comment unterwerfen, die unterwerfen sich selbst ganz bestimmten Regeln, aber eine ganze Reihe von diesen Regeln sind Regeln, die den Regeln, die in der Gesellschaft praktiziert werden, widersprechen. Das heißt, der Comment, und historisch wird das besonders deutlich, verlangte von den Studenten ein abweichendes Verhalten, wie wir in der Soziologie sagen. Und dieses abweichende Verhalten wurde aber selber zur Norm erhoben. Das heißt, nicht einfach konnte jeder machen, was er will, wenn er gegen die gesellschaftlichen Konventionen verstieß, sondern letztendlich musste er sich an ganz bestimmte Regularien halten. Und damit wurde das Verhalten und jegliche Affekte vergleichsweise streng reglementiert. Also in den ganz alten Comments findet man zum Beispiel Regelungen darüber, wie man einen Randal macht, wie man also durch die Universitätsstädte zieht und den Bürgern so richtig auf die Nerven fällt. Aber nach ganz bestimmten Regeln, nicht einfach jeder so, wie er will. Der Konvent ist die Versammlung bestimmter Mitglieder einer Verbindung, je nachdem, um welchen Konvent es sich handelt. Es gibt unterschiedliche Konvente. Ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben und anhand der Begrifflichkeiten sieht man schon quasi, wer sich auf diesem entsprechenden Konvent versammelt. Also beispielsweise der Burschenkonvent ist der Konvent der Burschen, der Vollmitglieder einer Verbindung, und auf einem solchen Konvent werden dann alle Angelegenheiten besprochen und auch abgestimmt, die entsprechende Gruppe betreffen. Alles, was auf einem Konvent besprochen wird, unterliegt Dritten gegenüber dem sogenannten Konventsgeheimnis, soll also nicht nach außen dringen. Das hat über viele Jahrhunderte auch relativ gut funktioniert, also wenn überhaupt, sind solche Sachen dann allenfalls quasi in den Archiven publik geworden, aber selbst da ganz häufig für Außenstehende gar nicht einsehbar oder nur in Teilen einsehbar. Das hat sich am Anfang des 21. Jahrhunderts sicherlich auch bedingt durch die neuen Medien verändert. Weitere Gemeinsamkeiten sind die hierarchische Struktur. Füchse, Burschen, alte Herren, da gibt es noch irgendwie Unterabstufungen, die sind an dieser Stelle nicht so wichtig. Das heißt, eine ein- bis zweisemestrige Probezeit für Neumitglieder, die zunächst einmal Füchse sind, und in dieser Probephase die Möglichkeit haben, in dem entsprechenden Verbindungshaus zu wohnen, in der Regel zu relativ günstigen Konditionen, Ausnahme diejenigen Verbindungen, die ein solches Haus nicht besitzen. Das betrifft nicht nur, aber vor allem die Damenverbindungen, die in der Bundesrepublik Deutschland eine vergleichsweise junge Geschichte haben und damit auch entsprechend nicht die finanziellen Mittel oder häufig nicht die finanziellen Mittel. Es gibt einige wenige Ausnahmen, um eine solche Immobilie zu erwerben und vor allem um sie zu unterhalten. Dafür braucht man ja einfach eine entsprechende Mitgliederzahl, die auch entsprechend finanzkräftig genug ist, um das zu machen. Wer Fuchs wird, erhält oder muss den sogenannten Fuchsenunterricht besuchen. Der wird in der Regel einmal wöchentlich erteilt vom sogenannten Fuchsmajor. Überhaupt gibt es unglaublich viele Ämter in Studentenverbindungen. Und nachdem er dann alles gelernt hat, was für ein Verbindungsmitglied notwendig ist, also die Geschichte der Verbindung vor Ort, die Farben der Verbindung vor Ort, auch wo die entsprechenden Verbindungen sind, den Comment natürlich in den schlagenden Verbindungen, auch Fechtunterricht, der abgehalten werden muss. Also wenn er das alles gelernt hat und dann die Prüfung auch abgehalten hat oder erfolgreich absolviert hat, dann wird er in einer mehr oder minder feierlichen Zeremonie geburscht. Er ist ab dann Vollmitglied. Er tritt quasi, wenn man so will, dem Lebensbund bei. Man unterscheidet zwischen aktiven und inaktiven Burschen. Aktiv ist man quasi, wenn man vom Fuchsenstatus in den Burschenstatus geht. Gegen Ende des Studiums wird man dann inaktiviert, damit man mehr Zeit hat, sich seinem Studium zu widmen. Und wenn man das Studium erfolgreich absolviert hat, wird man filistriert und tritt dann in die Altherrenschaft ein, beziehungsweise tritt dem Altherrenverein und in der Regel auch dem Hausbauverein bei und finanziert dann, jedenfalls im Idealfall, heutzutage haben wir eine ganze Reihe von Austritten, also dieses Lebensbundprinzip funktioniert nicht mehr ganz so gut, aber im Idealfall von der Norm her finanziert man dann mit den Mitgliedsbeiträgen bis zum Lebensende die Verbindung. Ja, soweit die Gemeinsamkeiten. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Studentenverbindungen. Die wesentlichen Unterschiede bestehen darin, ob die Verbindung bzw. der Verband farbentragend ist, farbenführend oder aber überhaupt nicht farbentragend. Sie sehen das hier als Beispiel, ob Mensuren geschlagen werden oder auch nicht. Das ist natürlich keine echte Mensur, sondern eine Demonstration einer Gießener Verbindung, die ich besucht habe mit einem Lehrforschungsprojekt, also das heißt mit Studierenden unseres Fachbereichs, und die so freundlich waren, uns einfach zu demonstrieren, wie man sich das vorzustellen hat, und das ist einfach ein Foto davon. Dann, inwieweit die Verbindung einen explizit politischen Anspruch hat oder auch nicht, ob sie einem Dachverband angehört oder ob sie eine freie Verbindung ist. Und es bestehen Unterschiede darin, wie die Ex- und Inklusionskriterien gestaltet sind. Das heißt, welche Kriterien eine Person erfüllen muss, um Mitglied in einer solchen Verbindung werden zu können. Das können also konfessionelle Kriterien sein. Das können Kriterien sein, die auf das Geschlecht bezogen sind oder auf die Staatsangehörigkeit. Es können aber auch völkische oder kulturelle Kriterien sein. Und je nach Verbindungstypus, kann ein entsprechend großer oder auch kleiner Teil der Studierendenschaft Mitglied werden oder auch nicht. Hier soll es ja insbesondere um die Geschlechtsspezifik gehen, und in Bezug auf die geschlechtsspezifischen In- und Exklusionskriterien ist es so, dass Studentenverbindungen nach wie vor eine der letzten geschlossenen Männerbastionen bilden. Nach wie vor dulden viele Frauen allenfalls als sogenanntes schmückendes Beiwerk oder als Couleurdamen. Denn das Männerbundprinzip ist nach wie vor eine der ganz zentralen Gemeinsamkeiten von studentischen Verbindungen. Es ist nur von einigen wenigen Verbindungen und Verbänden seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in Frage gestellt worden. Das waren in der Regel Einzelne, die das in Frage gestellt haben, und sobald das irgendwo passierte, hatte das in der Regel eine jahrzehntelange Debatte, zum Teil erbitterte Debatte über die Frage der Aufnahme von Studentinnen zur Folge. Warum wird diese Debatte Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre geführt? Meines Erachtens gibt es dafür drei Gründe. Diejenigen, die die Aufnahme von Studentinnen befürworteten, haben auf drei sozialstrukturelle und politische Veränderungsprozesse an den bundesdeutschen Universitäten reagiert. Zum einen war die Anzahl der Studierenden an den bundesdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen sehr stark angestiegen. Ihre Anzahl hatte sich von 1948, das ist das erste Jahr, der amtlichen Statistik nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Wintersemester 1969-70 mehr als verdoppelt. Ja, das heißt also ein ganz rasanter Anstieg in den allgemeinen Studierendenzahlen. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich der Frauenanteil an den Universitäten ganz massiv erhöht. Und zwar von 16,1% im Sommersemester 1951 auf 28,3% im Wintersemester 1969-70. Und drittens hatte sich in der hochschulpolitischen Öffentlichkeit zunehmend die Auffassung durchgesetzt, dass studentische Kooperationen nicht mehr zeitgemäß seien. Eine Folge dieser Entwicklung waren zum Teil ganz massive Nachwuchsprobleme, und denen wollten einige unter anderem mit der Aufnahme von Studentinnen begegnen. Das war nur ein mögliches Reformvorhaben, was diskutiert worden ist. Andere Dinge, die diskutiert und auch zum Teil umgesetzt worden sind, waren nicht mehr so strenge Regeln beim Schlagen zu haben, also quasi zum Beispiel vom pflichtschlagenden zum fakultativ schlagenden Prinzip zu wechseln oder überhaupt das schlagende Prinzip ganz aufzugeben, sich zu öffnen ein Stück weit in die Gesellschaft hinein. Aber in Bezug auf die sogenannte Frauenfrage war das eben der Weg, den einige gegangen sind. Und das bedeutet quantitativ gesehen, dass am Ende des 20. Jahrhunderts etwa ein Drittel der Kooperationsdachverbände zumindest der Satzung nach weibliche Mitglieder aufgenommen hat. Ich sage zumindest der Satzung nach, weil man sieht hier unten etwas abgehoben den Kartellverband der katholischen Studentenvereine. Die haben, wenn ich richtig informiert bin, zwar entschieden, dass prinzipiell auch Studentinnen Mitglied sein können, aber meines Wissens hat nach wie vor keine einzige der KV-Verbindungen eine Studentin aufgenommen. Korrigieren Sie mich, wenn ich da etwas verpasst habe. Also das heißt, nach wie vor sind dann dort keine Frauen Mitglied. Auch etwas abgehoben steht der Unitas-Verband, und zwar deshalb, weil dort also im Dachverband selber sowohl reine Männerbünde Mitglied sind, als auch reine Damenverbindungen. Also das heißt, sie haben, wenn man so will, organisatorisch eine Geschlechtertrennung, sind aber quasi dann im Verband zusammen. Die Damenverbindungen nehmen, wie der Name nur sagt, nur Frauen oder nur Studentinnen auf. Und die, die oben aufgeführt sind in der großen Liste, das sind die Verbände, die sich im Zuge dieses Prozesses gegenüber den Studentinnen geöffnet haben. Es sind zum Teil sehr, sehr kleine Verbände, die nur über sehr, sehr wenige Mitgliedsbünde überhaupt verfügen. Das heißt, wenn man sich also das Verbindungswesen insgesamt anguckt, ist es eben nicht so, dass man von einem Drittel Frauenanteil sprechen kann, denn diese Verbände sind sehr, sehr klein. Es waren Ende der 1990er Jahre etwas mehr als 200 von damals noch über 1000 Einzelverbindungen mit ungefähr 27.000 Mitgliedern, also wenn man das in Relation zu den mehr als 150.000 sieht, was in etwa einem Anteil von 20% entspricht. Und da aber natürlich in den Verbänden selber man keinen 50-50-Anteil hat und obendrein eine ganze Reihe von Verbänden ist ihren Mitgliedern, also ihren Mitgliedsbünden auch freistellen, ob sie Frauen aufnehmen oder nicht, und es einfach dann in den Verbänden teilweise Verbindungen gibt, die keine Frauen aufnehmen. Wenn man das alles berechnet, das ist irgendwie ein relativ komplizierter und langer Rechenprozess, ich habe den durchgeführt, dann kommt man bei allem Wohlwollen auf maximal 5% Studentinnenanteil in den Verbindungen, in dem Verbindungswesen insgesamt. Das heißt, mit Fug und Recht kann man deshalb nach wie vor davon sprechen, dass es eine der letzten Männerbastionen sind. Man ist dort weit entfernt, einen entsprechend der Bevölkerung oder auch nur entsprechend der Studierendenschaft Anteil an weiblichen Mitgliedern zu haben. Die Schärfe der Debatte Und die Länge der Debatte, also das waren wirklich Auseinandersetzungen, die nicht innerhalb von wenigen Jahren entschieden wurden, bis hin zu Ausschlussdrohungen, die da wechselseitig ausgesprochen wurden, zeigen, dass das Männerbundprinzip ein wichtiger Traditionsbestandteil des Verbindungswesens ist. Und das ist auch nicht ganz falsch. Es hat eine ziemlich lange Tradition und reicht letztendlich bis zu den Ursprüngen des modernen Verbindungswesens im 18. ausgehenden 18. anfangenden 19. Jahrhunderts zurück. Das verwundert nicht weiter. Zu dieser Zeit waren die Universitäten rein männliche Institutionen, in denen Frauen, wenn überhaupt, als mehr oder minder kuriose Ausnahmen geduldet wurden, die selbstverständlich keine Vorlesungen besuchen durften, aber wenn sie aus entsprechendem Elternhaus kamen und über Beziehungen verfügten, dann durchaus vielleicht mal eine Prüfung ablegen konnten, um ein Zertifikat zu erwerben. Aber Studentinnen, also zugelassen zum Studium, wurden Studentinnen erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und von daher waren natürlich Studentenverbindungen, die modernen Studentenverbindungen, von Anfang an Zusammenschlüsse von studierenden Männern, in denen aber im Verlaufe der Zeit ein ganz spezifischer Verhaltenskodex entwickelt wurde. Und schriftlich fixiert ist dieser Verhaltenskodex, ich sagte das schon ganz am Anfang, im Common. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden dann im Zusammenhang mit den antinapoleonischen Kriegen und den innerpreußischen Reformen eine ganze Reihe von oder verschiedene Modelle einer patriotischen Männlichkeit konstruiert. Und das zentrale Element dieser patriotischen Männlichkeit war die sogenannte Wehrhaftigkeit. Das hatte was damit zu tun, dass sich ja zunächst die französische Armee als erfolgreicher erwies als etwa die preußische Armee oder als viele andere europäische Armeen, und dass die preußischen Reformer als einen der Gründe dafür sahen, warum die so erfolgreich waren, dass es eine allgemeine Wehrpflicht gab. Und sie haben dafür plädiert, man solle eine allgemeine Wehrpflicht einführen. Diejenigen, die nichts verändern wollten, die fanden das natürlich keine besonders gute Idee, weil sie der Auffassung waren, dass es nicht besonders sinnvoll sei, jeden Mann an der Waffe auszubilden. Und Wehrhaftigkeit bedeutete im Rahmen dieser Debatte die Bereitschaft eines Mannes, die sogenannte Freiheit des Vaterlandes mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und dabei sein Leben zu riskieren. Und das heißt, historisch gesehen wurde die Vorstellung von Männlichkeit militarisiert, um eben für diese allgemeine Wehrpflicht zu werben. Die Historikerin Karen Hagemann hat die Entwürfe patriotisch wehrhafter Männlichkeit in der Zeit der Befreiungskriege folgendermaßen zusammengefasst. Sie hat es an ganz vielen, unendlich vielen Dokumenten nachvollzogen, und das ist ihr Resümee, ich zitiere das. Es entstand ein neuer patriotisch-militärischer Männlichkeitsentwurf, der solche Schlüsselbegriffe wie Ehre, Freiheitssinn, Frömmigkeit, Kraft, Kameradschaft, Mannszucht, Mut, Ruhm, Treue, vor allem aber Patriotismus und Wehrhaftigkeit kreiste. Dieser vorrangig von patriotisch gesinnten Bildungsbürgern und reformorientierten Militärs diskursiv entwickelte Entwurf verband alte Werte preußischer Soldatenehre, adeliger Offizierstugend und christlich-bürgerlicher Ethik mit neuen Vorstellungen von männlich-staatsbürgerlicher Partizipation. Mit dem Ziel einer breiten Kriegsmobilisierung wurde er generations- und schichtenspezifisch ausgestaltet. Zitat Ende. Die Burschenschaftsbewegung, die sich im gleichen Zeitraum konstituierte, nahm diese ideologischen Entwürfe auf und machte sie sich zu eigen in gewisser Art und Weise. Das wird beispielsweise deutlich beim Wartburgfest 1817, wenn der Initiator der Bücherverbrennung schrieb, ich zitiere auch das, man habe verbrennen wollen und habe verbrannt die Grundsätze und Irrlehren der Zwingherrschaft, Knechtschaft, Unfreiheit und Ungerechtigkeit, Unmännlichkeit und Unjugendlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, die nationalliberale, zum Teil schon völkisch ausgerichtete Burschenschaftsbewegung verknüpfte ihre Ablehnung des feudal-restaurativen Systems unmissverständlich mit Männlichkeit. Und wenn man sich diese alten Dokumente anguckt, dann findet man ellenlange Abhandlungen darüber, über die Frage, was ist das, ein deutscher Mann? Ja, also nicht ein Deutscher, damals ist es tatsächlich von der Schreibweise her ein deutscher Mann. Und das kreist eigentlich tatsächlich immer um diese Begriffe, die auch Karen Hagemann für die Soldatenliteratur, für die Lieder aus den Befreiungskriegen, die sie da ausgemacht hat. Und das wird eigentlich ganz, ganz stark von der Burschenschaftsbewegung adaptiert und zieht sich dann ein Stück weit wie ein roter Faden durch die Geschichte. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr viel von Männlichkeit die Rede, nicht aber vom Männerbund. Das liegt daran, dass es den Begriff zu dem Zeitpunkt in der deutschen Sprache im Grunde genommen noch überhaupt nicht gibt. 1885 erscheint der 12. Band des großen Grimmschen Wörterbuchs. Ja, wenn man so will, das Standardwerk der deutschen Sprache. Der 12. Band ist deshalb wichtig, weil er die Buchstaben L bis M umfasst. Und wenn man sich das anguckt, dann findet man dort den Begriff Männerbund nicht. Also er gehört quasi nicht zum Wortschatz. Das ändert sich erst um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, letztendlich mit dem Buch eines Ethnologen, mit dem Ethnologen Heinrich Schurz, der, wenn man das ganz knapp zusammenfasst, also er hat ein relativ dickes Buch geschrieben über alle möglichen Stämme und Völker in anderen Teilen der Erde, aber er kommt letztendlich bei seinen ganzen Beobachtungen zu dem Ergebnis, dass er bei diesen Naturvölkern, wie er sie nennt, letztendlich quasi die Gesellschaft des Kaiserreichs, des deutschen Kaiserreichs wiederfindet. Und daraus leitet er quasi ab, dass das eine besonders naturgemäße Gesellschaft sein muss, mit ihren ganzen Hierarchien, wie sie existieren, und insbesondere mit dem Männerbündischen. Und er macht eben große Ausführungen darüber, wo er quasi den Männerbund findet. Und das ist letztendlich eine Begrifflichkeit, die dann sehr schillernd ist, die am Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl in der Wissenschaft als aber auch in den gesellschaftspolitischen Debatten einen ganz großen Siegeszug antritt. Und es wird sehr, sehr viel über die Frage diskutiert, was das eigentlich ist, ein Männerbund. Und auch hier haben wir eigentlich ein ähnliches Phänomen wie schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Verbindungen, nicht nur die Burschenschaften, sondern auch andere Verbindungen, nehmen diesen Begriff auf und verstehen sich quasi selber als Männerbund. Nicht zuletzt auch deshalb, um ein Stück weit jegliche Ansprüche auf Mitgliedschaft von den Studentinnen, die ja an die Universitäten kommen, um die Jahrhundertwende ebenfalls von vornherein abzuwehren. Der Männerbund ist ein schillernder Begriff, er ist ein schillerndes Phänomen. Ich will anhand eines Liedes, eines Farbenliedes, dem Farbenlied des Chor Borussia zu Clausthal, das ist aber gar nicht so bedeutsam, das ist für mich ein ganz idealtypisches Beispiel dafür, wie in einem solchen Lied eine ganze Reihe von Phänomenen des Männerbundes verarbeitet sind. Es ist ein Farbenlied. Farbenlieder glorifizieren die jeweiligen Verbindungsfarben als höchstes Symbol und sie werden in ganz vielen studentischen Korporationen bei feierlichen Gelegenheiten gesungen. Sie sind letztendlich, wenn man sie soziologisch verstehen will, Ausdruck einer mystifizierten kollektiven Verbindungsidentität. Und dieses Lied ist deshalb so spannend, weil es quasi auf sehr, sehr engem Raum so viele Aspekte enthält. Also solche Aspekte kommen in ganz, ganz vielen Farbenliedern vor, aber ich habe keines gefunden, in dem quasi das eigentlich besser auf den Punkt gebracht wird oder wo so viele Aspekte auf einen Schlag vertreten sind, deshalb diese Auswahl. Die erste Strophe dieses insgesamt, das ist ja das Chor Borussia, also das Preußenchor, also von daher ist es insgesamt von preußisch-nationalem und männlich-heroischem Pathos durchdrungen. Diese erste Strophe betrifft das Aufnahmeritual, die sogenannte Burschung. Da heißt es, als Mann um meine Brust gelegt, zum ersten Mal das Preußenband. Ja, das heißt, nach Ablauf der Probezeit empfängt der Fuchs das dreifarbige Band der Verbindung. Er legt den Burscheneid ab und so heißt es in dem Lied, da schwur ich mich in heiliger Glut dem Männerbund zu weihen, schwur bis zum letzten Tropfen Blut ein Preußenbursch zu sein. Also man hat pathetisch aufgeladen, das Lebensbundprinzip quasi wörtlich genommen bis zum letzten Tropfen Blut. Diese Zeremonie der Burschung wird einerseits aus der Ich-Perspektive des neuen Aktiven dargestellt, andererseits verweist aber die hervorgehobene Stellung des im Lied emotional mindestens ebenso ergriffenen Leibburschen auf eine ganz zentrale Konstruktion männerbündischer Identität, das sogenannte Leibverhältnis bzw. Leibfamilienverhältnis. Es ist eine äußerst enge und in der Regel, also zumindest von der Norm her, auch lebenslange Verbindung von zwei, bei Leibfamilienverhältnissen auch mehrerer Mitglieder einer Korporation. Der Korporationshistoriker und alte Herr eines Chors, Robert Paschke, hat das Leibverhältnis folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere. Der junge Fuchs wählt sich ein ihm besonders sympathisches älteres Verbindungsmitglied als Leibburschen aus, der ihn dann zunächst ins studentische und korporative Leben einweist, ihn gegebenenfalls einpaukt und ihn auch sonst mit Rat und Tat unterstützt. Zitat Ende. Berücksichtigt man die semantisch-symbolische Ebene, dann zeigt sich, dass das Leibverhältnis weitaus mehr impliziert. Es ist nicht nur ein zweckmäßig institutionalisiertes Hilfs- und Beistandsarrangement, sondern letztendlich lassen sich mit dem Leibverhältnis familienähnliche Bindungen konstruieren, die über einen Kernpunkt hinwegtäuschen, die Abwesenheit von Frauen. Sie erzeugen die Illusion bzw. die Utopie, je nachdem welchen Blickwinkel man hat, einer reinen Männergesellschaft, die sich selbst regeneriert. Denn Verbindungsfamilien sind in ihrem Kern Männerbünde. Für die Damenverbindung, wenn die Leibverhältnisse haben, gilt es natürlich umgekehrt auch. In der zweiten Strophe wird die Ich-Perspektive zugunsten des verbindungsbrüderlichen Wir aufgelöst. Das Individuum unterwirft sich den Verbindungsprinzipien. Seitdem gehört dir Herz und Faust, du stolzes Banner, frank und frei. Das heißt, das Individuum wird Teil des Männerbundes. Gemeinsam schwört man sich in guten wie in schlechten Zeiten, in diesem Fall an das chorstudentische Regularium zu halten, ob Sonne glänzt, ob Sturm umbraust, was wir gelobt, wir halten es treu. Und man grenzt sich in ziemlich klassischer Freund-Feind-Manier nach außen ab, fantasiert sich auf die Seite des Guten im Kampf gegen das Böse schlechthin. Wie durch das schwarze Sand voll Macht sich bahnt der Weg des Weißen, so glänzt durch der Gefahren Nacht der trutzge Mut der Preußen. Die Symbolik ist hier sehr holzhammerhaft, aber es soll ja auch eingängig sein. Die letzte Strophe, die letzte Zeile der zweiten Strophe, es kommt noch eine dritte. Und droht der Kampf auch noch so hart, den Feindesgrimm beschert, uns recht nach alter Ritterart das blanke Preußenschwert. Mit dieser letzten Zeile wird auf ein wesentliches Charakteristikum der schlagenden Verbindungen angespielt. Es ist ja ein Chor, also eine schlagende Verbindung, das studentische Fechten bzw. das Schlagen von Mensuren. Die dritte Strophe verweist dann auf die chorstudentische Zukunft, aber auch auf die politische Zukunft, wobei die Verbindungsideale mit dem geografisch wie auch politisch zu verstehenden Bekenntnis zu Preußen verknüpft werden. Einst kommt der Tag, da feurig klar das Morgenrot der Freiheit glüht, die Ketten brechen Preußens Aar, gen Himmel seine Kreise zieht. Dann wird im Kampf vor unserem Geist Borussias Sturmfahn wallen. Gleichzeitig erreicht in dieser dritten Strophe die heroisch-pathetische Aufladung des Männerbündischen einen Höhepunkt. Für die eigenen Prinzipien ist man bereit zu siegen oder zu fallen, Das Lied endet dann allerdings, es ist ja eine feierliche Gelegenheit, das heißt, man zieht nicht in den Krieg, man stellt sich das nur vor. Es endet pragmatisch. Man begnügt sich mit der Aufforderung, die Zukunft, die Verbindung und sich selbst hochleben zu lassen. Drum, Brüder, schwingt das Glas empor, die euch der Bund ersah. Dies Glas, es gilt dem Preußenchor, den Preußen ein Hurra. Und damit leitet man dann zu den mannigfaltigen und bis heute ausgiebig zelebrierten Trinkzeremonien und Ritualen über, mit denen ja letztendlich ähnliche Erziehungsideale verfolgt werden wie mit den Mensuren und die auch in vielen, nicht in allen, nicht schlagenden Verbindungen gepflegt werden, also die Trinkrituale. Die Modalitäten des Trinkens sind in der Regel im sogenannten Bierkommand enthalten. Auch der ist in Paragraphen unterteilt und ermöglicht es, wie Norbert Elias es ausgedrückt hat, dem Einzelnen, ich zitiere, sich in guter Gesellschaft zu betrinken und zu berauschen. Oder auch, wie es unlängst eine Studentin einer Berliner Damenverbindung in einem Interview gesagt hat, alleine trinken macht dick und hässlich. Also, der Kommand ermöglicht es, sich in guter Gesellschaft zu betrinken und zugleich zu lernen, sich noch im schweren Rauschzustand zu kontrollieren und auf diese Weise die Trinkenden selbst wie ihre Mitmenschen vor den Gefahren der Enthemmung zu schützen, wie es Norbert Elias, ich sagte das, in seinen Studien über die Deutschen meines Erachtens ziemlich prägnant formuliert hat. In der Anwendung wurden und werden die herrschenden gesellschaftlichen Regeln durch diejenigen des Bierkommands ersetzt und dadurch wird letztendlich, wenn auch auf eine sehr spaßige, ulkige Art und Weise, eine Art Staat im Staate geschaffen, den man bisweilen auch Bierstaat nennt. Dieser Bierstaat ist, es wird Sie vermutlich nicht verwundern, ein reiner Männerstaat. Im Bierkommand findet sich der Bierpräses ebenso wie Bierrechte, aber auch eine Bierverschwörung ist möglich. Auch von Bierehre ist sehr viel die Rede. Verliert man seine Bierehre, landet man im Bierfaschismus und muss sich durch ein Bierduell wieder herauspauken. Eventuell ist es nachträglich möglich, die sogenannte Bierangelegenheit vor ein Biergericht zu bringen. Und wem es körperlich nicht gut geht, kann sich für bierimpotent erklären lassen. Das Lachen zeigt, das ist natürlich Studentenulk oder steht in der Tradition des Studentenulks. Ungeachtet des Ulks wurde und wird die Anwendung des Bierkommands zum Teil ausgesprochen ernsthaft betrieben. Insgesamt war es insbesondere historisch kaum möglich, durch besonderes Wohlverhalten den Trinkstrafen und bisweilen auch dem Trinkzwang, hier heißt es ja auch Männer-WG mit Trinkzwang, zu entgehen. Denn bei strikter Anwendung des Bierkommand muss der Jüngere, der Rang Niedere, lernen, dem Älteren, dem Rang Höheren nachzutrinken, wenn er zugetrunken bekam. Die Jüngeren mussten lernen, sich einigermaßen zu benehmen, auch wenn sie mehr oder minder betrunken sind und auch, wenn es ihnen übel wird, entsprechende, ich sag mal, Vorkehrungen zu bedienen. Diese sogenannten Vorkehrungen, wie das manchmal etwas verschämt heißt, werden Bierpapst genannt und befinden sich entweder in der Form eines großen Waschbeckens mit Haltegriffen auf der Toilette oder als sogenannter mobiler Papst auf dem Tisch. Warum eigentlich Papst? Der Name geht vermutlich, so sagt es die studentenhistorische Literatur, auf eines der zahlreichen Trinkspiele zurück, bei dem der Gewinner im Wetttrinken zum Papst ernannt wurde. Gestützt von 4 Kardinälen wurde dieser Papst eingehüllt in ein Bettlaken auf einen Stuhl gesetzt. Er musste 12 Maß Bier trinken, wobei die Corona, also der Rest, die 12 Strophen des Liedes O Lector, Lectorum sang und die Kardinäle ihre brennenden Pfeifen unter das Tuch hielten und so lange pafften, bis der Papst eingenebelt und berauscht vom Stuhl sank. Um die großen Mengen Alkohol zu vertragen, war der mobile Papst nötig, in welchen sich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, der Delinquent, also jedenfalls derjenige, der da auf diesem Stuhl saß und der diese Mengen trinken musste, sich erbrechen konnte. Insgesamt wurde mit der Einrichtung des Zutrinkens, des Vor- und Nachtrinkens letztendlich eine hierarchische Trinkverpflichtung geschaffen, der die eigenen körperlichen Grenzen des Trinkenkönnens oder Trinkenwollens außer Kraft setzte. Sich einzuschränken war schwer oder auch zum Teil historisch überhaupt nicht möglich, lautet doch in der Regel § 11 der entsprechenden Bierkommons, es wird fortgesoffen, sodass Alkoholexzesse zum festen Bestandteil der Verbindung studentischen Verhaltenskultur gehörten. Das beinhaltete, dass in einer Art rituell kollektiven Kontrollverlust letztendlich die Grenzen der gesellschaftlichen Sittlichkeit für alle zeitlich zumindest aufgehoben wurden und damit aber auch der individuellen Verantwortung entzogen wurden. Und damit, und das ist das Interessante dabei, konnten sich die Mitglieder jenseits aller altersmäßigen oder sonstigen Differenzen näher fühlen. Also das heißt, durch Hierarchie zur Gleichheit. Ja, das ist sozusagen auch das soziologisch Interessante dabei. Und das wurde durch die unterschiedlichen Varianten des rituellen Zudringens, auch dass man das mal umgekehrt machen kann, also dass auch mal die Füchse das Sagen bekommen und die Burschen gehorchen müssen, dadurch wurde das alles noch verstärkt. Dabei entstand aber keine Gruppe von Gleichen, denn der Common beinhaltet ja klare hierarchische Regeln, in denen ganz genau festgelegt ist, wer wann wozu befugt ist. Das heißt, der Common, also insbesondere der Bier-Common, hat eine erzieherische Funktion, bei dem es insbesondere darum geht, körperliche Grenzen zu überwinden. Das heißt, die Verbindung greift sozusagen auf den Körper des einzelnen Mitglieds zu. Die Schweizer Historikerin Lynn Blattmann hat darauf verwiesen, dass im Bier-Common nicht wie andernorts die Härte im Zentrum der heldisch oder männlich konnotierten Attribute steht, sondern die Selbstüberwindung, die Grenzaufgabe, das Entgrenzen und das Aufgehen in der Kooperation, in einem gewissen Sinne sogar die Hingabe, schreibt sie. Letztendlich integrieren Studentenverbindungen mit diesen sehr vielfältigen Ritualen nicht nur Mitglieder im Sinne der von ihnen vertretenen Wertvorstellungen, sie schaffen diese Mitglieder auf gewisse Art und Weise neu. Der junge Verbindungsstudent muss zwar lernen, sich ein- und unterzuordnen, im Gegenzug hat er aber die Gewissheit des Aufgehobenseins im Männerbund. Sofern er sich den entsprechenden Regeln und Ritualen unterwarf, zum Teil unterwirft, war ihm bis in die 1960er Jahre, danach immer mehr abnehmend, die Zugehörigkeit zur gesellschaftlichen Elite sicher, womit er sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein partiell an staatliche Gesetze nicht gebunden war. Politisch verbunden war damit insbesondere Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine vehemente Ablehnung einer egalitären Gesellschaft. Die Mehrheit der Studentenverbindungen agierte heftig gegen die jüdischen Emanzipationsbestrebungen, gegen die Frauenbewegung und auch gegen die Arbeiterbewegung. Letztendlich tradierten sie feudale Relikte in die bürgerliche Gesellschaft hinein. Und ich möchte das zum Abschluss anhand von drei Beispielen nochmal deutlich machen, wie sich diese historischen Elemente bis in die Gegenwart durchziehen. Zunächst nochmal zwei Zitate von Carsten Hohage. Er beschreibt die Situation in den Studentenverbindungen wie folgt. Ich zitiere. Der Zustand und die Zustände in der vielköpfigen Männerwohngemeinschaften alleine, auch ohne dass man diese Verbindungen nennen müsste, reichen aus, um bei labilen Charakteren zu schweren Störungen im Sozialverhalten und der Psyche zu führen. Auch körperliche Schäden sind an der Tagesordnung. Die hygienischen Bedingungen eines Flüchtlingslagers kombiniert mit professionalisiertem Alkoholmissbrauch, Schlafmangel, maroder Bausubstanz und dem gänzlichen Fehlen von Kontrollinstanzen wie etwa Frauen in der Gemeinschaft erschaffen ein Männerbiotop, in dem die Bewohner ungestört ihr nutzloses Zeitverplempern hinter der Illusion, zu etwas Wichtigem beizutragen, verstecken können. Mit anderen Worten, es ist ein herrliches Leben. Darüber kann man wahrscheinlich streiten, ob das ein herrliches Leben ist oder nicht. Das ist quasi eine seiner Beschreibungen. Meines Erachtens geht es aber gerade nicht um das Fehlen von Kontrollinstanzen, sondern um die Unterwerfung unter ganz spezifische Regeln, bei denen am Ende nicht nur Frauen, sondern auch Männer auf einen Objektstatus begrenzt werden. Das will ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste beschreibt Hohage selber, ohne dass er das so analysieren würde. Und zwar beschreibt er eine Situation, wo er selber noch Fuchs ist und wo er, weil er ja in der Sängerschaft ist, da gibt es keine Couleurdamen, sondern Chordamen. Also es gibt in dieser Sängerschaft einen gemischten Chor und von daher gibt es quasi einfach zu bestimmten Tagen in der Woche gibt es Chordamen zu Besuch, damit man quasi im gemeinsamen Chor singen kann. Und die Situation, die er beschreibt, da sind eben auch drei Gründungsmitglieder der örtlichen Damenverbindung zu Gast. Und diese drei Mitglieder der Damenverbindung, die geraten in einen fürchterlichen Streit mit seiner Freundin. Da ist auch eine ganze Menge Alkohol im Spiel. Also die beleidigen sich gegenseitig. Die Freundin von ihm verlässt wütend das Szenario. Er selber kann nicht gehen. Er muss ja quasi Gastgeber sein. Und das ist quasi die Situation, in die wir hier rein geraten und wo das Hierarchieverhältnis jetzt nicht eines ist, wo er in der Hierarchie oben steht, sondern wo er in der Hierarchie unten steht. Streng nach Coumont. Noch einen Cocktail, die Damen, fragte ich stattdessen. Aber so einfach wollten sie mich nicht davonkommen lassen. Sie bejahten zwar, nötigten mich jedoch wieder an den Tisch, als ich drei Gläser von dem süßen Zeug brachte. Jeanette hatte inzwischen ihre hochhackigen Schuhe abgestreift und legte ihr linkes Bein auf meine Knie. Massier mir mal die Füße, Fuchs. Normalerweise waren wir neun uns einig, dass wir auf ein Bitte bestanden und nicht auf Befehle reagierten, die mit Fuchs endeten. Aber in diesem Fall machte das bestrumpfte Bein der attraktiven Brünette in meinem Schoß solche Höflichkeiten überflüssig. Die übliche männliche Verlagerung des Denkens in derartigen Momenten ließ mich vergessen, dass Jeanette zu den Ampen gehörte, die meine Freundin vertrieben hatten. Ehrlich gesagt, ließ sie mich sogar vergessen, dass ich eine Freundin hatte. Den Rest können Sie selbst lesen, das geht noch ein ganzes Stück weiter. Also wo quasi in diesem Fall die Geschlechterhierarchie aufgehoben ist, weil die Gründungsmitglieder der örtlichen Damenverbindung über dem Fuchs stehen und den Fuchs entsprechend befehligen können. Das zweite Beispiel ist eines, wo es um einen Verstoß gegen eine Geschäftsordnung geht. Diese lautet wie folgt, ist aus dem Jahr 2013, also das Buch vorher ist aus dem Jahr 2012. A. Wer unentschuldigt von einem Ball fern bleibt, wird mit 15 Euro beigeritten. Also muss 15 Euro Strafe bezahlen. B. Wer ohne Damenbegleitung auf Bällen erscheint, wird mit 10 Euro beigeritten. C. Gilt nicht für Bundesbrüder, die sich in einer festen Beziehung befinden, wenn deren Partner am Ball nicht teilnehmen möchte. A bleibt unberührt. Also das heißt, wer selber dann unentschuldigt fernbleibt, der muss trotzdem 15 Euro bezahlen. Wer ohne Damenbekleidung auf Bällen erscheint, hat ungeachtet des Grundes gegenüber den anderen Bundesbrüdern vorrangig die Begleitorganisation zu übernehmen. Zitat Ende. Gegen D war der Vorstoß und ich zitiere jetzt aus einem Protokoll, woraus hervorgeht, wie ernst eine solche Vorschrift genommen wird und was das dann quasi bedeutet für die beteiligten Personen. Ich habe das alles anonymisiert, damit man quasi jetzt anhand von dem, was ich sage, da keine namentlichen Zuordnungen machen kann. Bundesbruder D. berichtet, Bundesbruder M. sei am Abend des Winterballes des XXX 2013 reichlich angeheitert gewesen. Zur späten Stunde habe er sich mit der Balldame von Bundesbruder T. in seinem Zimmer eingeschlossen. Bundesbruder B. habe dies mitbekommen und von Bundesbruder M. verlangt, die Zimmertüre zu öffnen. Als Bundesbruder M. dem nicht nachgekommen sei, habe Bundesbruder B. die Tür eingetreten. Im Anschluss habe Bundesbruder B. mit den Bundesbrüdern B. und M. sowie der Balldame von Bundesbruder T. geredet, die Bundesbrüder anschließend ins Bett und die Balldame nach Hause geschickt. Bundesbruder T. habe sich danach äußerst gedemütigt gefühlt. Bundesbruder H. ergänzt, Bundesbruder T. sei wegen dieser Angelegenheit und familiärer Probleme für eine Woche in die Heimat gefahren. Seine lange Abwesenheit sei ihm nicht anzukreiden. Bundesbruder S. erklärt, dass Spirituosen zum Ball mitgebracht worden seien. Laut Grundordnung dürften Bundesbrüder gar keine Getränke mitbringen. Außerdem sei es eine moralische Verfehlung von Bundesbruder M. gewesen, in näheren Kontakt mit Bundesbruder T.'s Balldame zu treten. Bundesbruder H. sagt, es habe sich aber vor allem um ein Versagen des Fuchsmajors und des Sprechers gehandelt. Aber auch alle anderen Burschen, gerade die Älteren, hätten die Fuchsen mäßigen müssen. Dieses Thema müsse am besten in der Fuchsenstunde aufgearbeitet werden. Des Weiteren seien diejenigen Bundesbrüder, die ohne Balldame erscheinen, die Stiefelknechte des Abends. Er betont, dass die Burschen eine Verantwortung gegenüber den Fuchsen tragen und kritisiert, dass bestimmte Burschen ihre Vorbildfunktion verloren hätten. Auch die Chargia lasse sich von den Fuchsen auf der Nase herumtanzen. Bundesbruder W. sagt, er habe Bundesbruder M. belehrt und plädiert für ein Alkoholverbot. Bundesbruder S. stellt den Antrag, Bundesbruder M. erhält ein Alkoholverbot für 2 Wochen und wird für denselben Zeitraum dem Getränkewart unterstellt. Dem Antrag wird stattgegeben. Zitat Ende. Eine Entschuldigung bei der Dame erfolgte nicht. Also jedenfalls wird nichts darüber beschlossen. Was ist da passiert? Da bringt jemand eine Frau mit zu einem Ball. Ganz offenkundig ist es nicht seine Freundin. Die findet einen anderen attraktiver, warum auch immer. Könnte man sagen, ist eine Privatangelegenheit. Nicht, wenn es nach dem Comment geht. Da führt es sozusagen nicht nur zur turbulenten Szene, sondern dazu, dass es in einer offiziellen Sitzung beraten wird, bei der meines Erachtens sehr, sehr deutlich wird, wie alle Beteiligten letztendlich nur noch Objekte sind. Und das ist das, was ich meine, damit, wenn es darum geht, dass es nicht einfach nur darum geht, dass man seine Freiheit lebt, genau das tut man nicht, sondern man unterwirft sich ganz bestimmten Regeln und Hierarchien und macht sich damit oder lässt sich damit ein Stück weit selbst und macht sich auch selbst zum Objekt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.